Timothy Deeds Dunwell hat sich einer Mission verschrieben, nämlich Heldentaten und Untaten des Marketings zu würdigen. Das Dirty Deeds Dunwell Ranking schafft ultimativ Klarheit. Hochsubjektiv, kontrovers und in der Regel akademisch korrekt werden jeweils die Top 3 einer Marketingdisziplin benannt.
Ich würde gerne mit euch heute eine aus Kundensicht häufig leidige Kategorie ranken. Wir haben sie auch immer mal wieder schon angeschnitten im Podcast. Es geht um Abo-Modelle. Wenn man jetzt so in die letzten Jahre zurückschaut, ist einem ja eine schiere Flut an neuen Abo-Modellen begegnet. Dazu zählen zum einen eben die Streaming-Angebote wie Spotify, Netflix und Co. Dann aber auch vor allem im B2B-Kontext super viele neue Software-as-a-Service-Angebote, gerade auch wenn wir auf die Marketing-Disziplinen schauen. Dann die vielen Abo-Modelle, in denen physische Produkte im Abo verkauft werden, also von den Rasierern, von Dollar Shave Club über AG1, Nahrungsergänzungsmittel bis hin dann zu den Kochboxen von HelloFresh. Und dann gibt es auch noch so weitere Kategorien, wo man sich so ein bisschen nach der Sinnhaftigkeit fragt, beispielsweise Abo-Modelle, die monatliche Überraschungen für Hunde liefern oder Replica, wo man Abo-Leistungen beziehen kann, wo dann der AI-Avatar gestaltet wird, für den man monatlich zahlt und zu dem man eine Beziehung eingehen kann. Diese vielen, vielen Beispiele, die es gibt in dem Markt, lassen sich so grob in 4 Kategorien einteilen. Einmal eben die Software-as-a-Service-Angebote, wo es primär um Softwareleistungen geht, für die man monatlich zahlt. Dann die Abos für Verbrauchsgüter, wie eben gesagt, Rasierer, Katzenfutter und Co. Abo für Kurationen, also wo es dann mehr um die Zusammenstellung geht, für die man dann zahlt, HelloFresh oder auch die Fashionboxen. Und dann Abo für Zugang, also Streaming, Versand, Medien etc. Das Reizvolle jetzt aus Unternehmenssicht ist, dass die Abos den Lifetime Value erheblich steigern können, indem man einmalige Käufe in wiederkehrende, konsistente Einnahmen umwandelt, was natürlich auf Investorenseite meist gut ankommt und auf der Unternehmensseite ähnlich auch. Dementsprechend versuchen Unternehmen aller Branchen auf den Trend aufzuspringen. Das zeigt sich auch in den Zahlen. Also wenn man mal reinschaut, wie sich dieser Markt entwickelt hat von 2012 bis 2022, sieht man da eine Zunahme von mehr als 430%. Auf Kundenseite kann man dem entgegengesetzt so eine gewisse Abo-Müdigkeit erkennen. Das zeigt sich in erwachsenen Zurückhaltung von Konsumenten, vor allem darauf zurückzuführen, dass der Wert häufig nicht als hoch wahrgenommen wird, wie von den Unternehmen vielfach proklamiert. Vor diesem Hintergrund möchte ich jetzt aber nicht mit euch die Top 3 der schlechtesten Abo-Modelle ranken, sondern die 3 aus meiner Sicht besten Abo-Modelle oder Unternehmen, die diese Abo-Modelle smart einsetzen. Auf Platz 3 kommt Adobe mit der Creative Cloud. Das Abo umfasst Programme, Apps und Cloud-Dienste zur Foto- und Videobearbeitung und eben auch Grafikdesign und Webentwicklung. Die Leistung kann man in diversen Kombinationen beziehen und man kann eben auch einzelne Anwendungen im Abo nutzen. Bis 2013 gab es die Anwendung noch zum Einmalkauf, klassisch noch auf DVD-Boxen. Und diese DVD-Boxen wurden eben auch gerne unter den Grafikern und Produzenten hin und her gegeben. Also das Unternehmen hatte mit Raubkopien massiv zu kämpfen. Und zum anderen haben sie auf dieses Modell gewechselt, um planbarere Umsätze zu generieren, schnellere Updates rausbringen zu können und gleichzeitig weniger Druck auch zu haben für den nächsten großen Wurf, wenn sie eine neue Version rausbringen, sondern eher so kleine Intervalle zu nutzen für Updates und auch das Thema Kundenbindung. Für mich ist Adobe beispielhaft so für den Wendepunkt in der Softwareindustrie. Ich würde sagen, sie sind schon einer der Pioniere, die diesen Software-as-a-Service-Markt mit geprägt haben. Und sie haben das Abo-Modell für sich auch eben erfolgreich eingesetzt und genutzt. Heute zählen 41 Millionen zahlende Mitglieder zur Adobe Creative Cloud. Aus meiner Sicht lässt sich diese große Anzahl, also es ist ein B2B-Produkt, daher würde ich schon sagen, große Anzahl, darauf zurückzuführen, dass das Produkt einfach extrem großartig ist, quasi Industriestandard ist für Design, Video, Publishing und Audio. Und damit geht natürlich auch einher, dass man extrem hohe Wechselkosten hat. Also viele lernen eben auf diesem Programm und wechseln deswegen nicht den Anbieter, wenn es überhaupt welche gäbe, die vergleichbar sind. Daher ist für mich Adobe Creative Cloud der Platz 3 der smartesten Abo-Modelle?
Also ich kann damit sympathisieren. Ich finde, das ist ein Abo-Modell, was dem Kunden tatsächlich einen Nutzen bietet. Letztendlich ist es aber ja dasselbe Angebot, was einem auch Microsoft unterbreitet oder auch Apple. Und in beiden Fällen kommst du genauso wenig weg von der Droge wie im Fall von Adobe. Du bist diese Systeme einfach gewohnt, du bist deren Nutzen gewohnt und die Ausstiegshürde für dich als Kunden sind halt enorm hoch.
Hanna, du hast es gesagt, Adobe geht einen Weg, den ich glaube, der im B2B-Bereich ganz wichtig ist. Du hast viele Anbieter, die mit Subskriptionen arbeiten, aber dahinter eine Riesenwolke, ich sage bewusst Wolke, an Anwendungen haben und die aufstocken und die aktualisieren und man sieht gar nicht den Benefit, weil man eben in dieser Subskriptionsmodellgeschichte drin ist. Und den Vorteil nicht erkennt. Was Adobe halt macht, und das glaube ich ist ganz essentiell, ist, dass sie diese Module anbieten. Und mit diesen Modulen kommunizierst du extrem gut, wo du innovierst, wo du was anders machst. Du gibst dem Kunden eine größere Wahlfreiheit, er kann zusammenstellen und dergleichen. Und das ist ein Kunstgriff, der fehlt, angefangen von Salesforce bis über ganz viele andere B2B-Anbieter, fehlt denen das, diese klare Kommunikation, welchen Benefit schaffe ich jetzt, wenn ich das nächste Upgrade mache, etc. Geht jedem vielleicht bei Spotify genauso, wenn die sagen, wir haben wieder was neu drin, dann sagst du, ach, merke ich aber nicht, aber ihr seid immer noch sackteuer. Und da kann man gegenspielen und kriegt so eine Leistungs-Gegenleistungsrelation raus, die ja bekanntlich im B2B-Marketing essentiell ist.
Ja, und dazu züchten sich halt gut die neuen Generationen ran durch die freien Versionen, gerade so Lightroom etc., wo man mal anfängt mit der Bildbearbeitung und dann will man doch eben irgendwann den nächsten Schritt gehen mit Photoshop.
Wo ich noch vorsichtig wäre, wäre, was du so positiv formulierst, dass man auf dem Produkt lernt. Da können wir vielleicht in der nächsten Runde mal irgendwie die schlimmsten Vendor-Logins uns angucken und mal gucken, wie das Unternehmen dann auch shackelt beziehungsweise wo reinzieht. Aber ich glaube, dass Adobe eine der wenigen ist, der da wirklich viel verstanden hat.
Klar, das ist eine Herausforderung und dasselbe sieht man jetzt ja auch, wie sie versuchen mit AI gleichzuziehen, eben, dass sie da weitere Anwendungen eben bieten, damit auch diese Generation Grafikschaffenden und Co. am Ball bleibt. Auf Platz 2 landet ein Produkt, das in einigen Kreisen momentan allgegenwärtig ist. Das gibt es noch nicht so lange. Es ist der Oura-Ring des gleichnamigen finnischen Unternehmens. Es ist ein Smart-Ring für Fitness und Gesundheit. Man kauft ihn für ein paar hundert Euro, Dollar oder Schweizer Franken. Und wenn man dann die vollen Funktionen beziehen möchte, wie beispielsweise Insights, Scores und Trends zu dem eigenen Schlafverhalten, Bewegungsverhalten, dann braucht man ein Abo. Und das Abo kostet dann 5,99 Franken im Monat. Ohne dieses zusätzliche Abo ist die Nutzung stark eingeschränkt. Man könnte sagen, vermutlich bringt dieser Ring ein wenig. Es handelt sich also hierbei um so ein hybrides Modell. Diese hybriden Modelle kennt man ja auch, wenn wir nochmal uns zurückerinnern, zum Beispiel an Peloton. Ich sehe hier trotzdem so einen starken Unterschied und das ist diese extreme Bindung aufgrund dieser gesammelten Daten. Und da sind ja schon historische Trends drin, die Gesundheitsdaten, die man über Zeit hinweg gesammelt hat. Und gerade wenn wir jetzt das aus Unternehmenssicht betrachten, dann würde ich sagen, dass dieses Abo-Modell schon sehr, sehr smart gespielt ist, weil man diesen Login-Effekt hat und weil man laufende Produktaktualisierungen und Updates hat. Also aus der Unternehmenssicht würde ich sagen, ist das Abo-Modell hier sehr erfolgreich eingesetzt und das zeigt sich ja auch in den millionenfachen Verkäufen dieses Oura-Rings. Daher mein Platz 2.
Ohne jetzt irgendetwas vorzugreifen oder noch zu viele Beispiele zu bringen, das ist genau das Modell, wo man hinkommen will. Earning money while they use your product. Und das ist hier in idealer Form realisiert. Du hast den Ring am Finger, die Daten werden gesammelt, die werten die dir aus und damit hast du einen riesen Vorteil. Du bezahlst eigentlich dafür, dass du den Ring tragen darfst, damit er überhaupt was kann. Also das ist schon eine sehr smarte Kombination. Steht und fällt hier aber auch damit, dass die Auswertungen wirklich so sophistiziert und so gut sind, dass sie sich gegen Wettbewerbsprodukte, die nicht am Finger sind, durchsetzen. Ich sage nur Apple Watch. Oder der gute alte Weight Watchers Ernährungsplan, der da auch noch eine Rolle spielt. Aber durch die technologische Innovation mit dem Ring und der Argumentation, du kannst ihn 5 Tage tragen, wir monitoren das Ganze durch, haben sie schon so eine Baseline, die, glaube ich, schon einen Riesenvorteil darstellt.
Ich denke auch, ein super Abo-Modell. Für mich ist es aber so die Rubrik, wer es mag. Vom Abo-Modell her gar kein Thema. Ich persönlich hätte schon extreme Bedenken, persönlichste Daten einem Unternehmen zur Verfügung zu stellen.
Stichwort Targeting, ne? Du brauchst das Segment, was es gut findet. Und dann gibt es halt Menschen, die finden es nicht gut. Das haben sie also anscheinend auch im Griff.
Dann kommen wir zu Platz 1. Auf Platz 1 landet Amazon Prime. Seit 2005 gibt es das Abo-Modell, erst in den USA und dann auch international. Wir haben hier eine Kombination aus Logistik, Entertainment und Services. Die meisten werden eben die Leistung auch kennen. Es geht um den kostenlosen und schnellen Versand in erster Linie und dann eben die erweiterten Funktionen wie beispielsweise Prime Video oder Music, die E-Books, Gaming und so weiter. Für mich landet dieses Abo-Modell auf dem ersten Platz, weil Amazon früh das geschafft hat, wonach heute jetzt ja alle streben, also dieses Bundling, dass man versucht, mehrere Abos und mehrere Nutzenargumente in einem Abo zusammenzufassen. Und ich denke, dass sie dadurch auch sehr stark dieser Abo-Müdigkeit begegnen, dadurch, dass sie eben diese verschiedenen Nutzenaspekte haben. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch im absoluten Alltag angekommen. Also man hat hier Routinen entwickelt auf der Kundenseite, die die wenigsten missen wollen, wenn sie gerne Produkte bestellen, die am selben Tag noch ankommen oder am nächsten Tag. Und ein weiterer Aspekt, der noch mit rein zählt, ist dieses starke Bindungsinstrument im gesamten Amazon-Ökosystem. Also es stärkt ja gleichzeitig als Abo auch noch die anderen Leistungen des Unternehmens. Und daher aus Unternehmensperspektive für mich das beste Beispiel, wie Abo-Modelle erfolgreich gelingen.
Vielleicht nur eine Zahl, die mich vom Hocker gerissen hat. In den USA haben mehr Menschen ein Amazon Prime-Abo als einen Reisepass. Ich finde den Punkt ganz wichtig, wir waren früh dabei, haben früh ein Bundling präsentiert, was eben nicht nur liefern, sondern auch Services und Entertainment bietet und damit schon früh eine Kombination gegeben hat, die eigentlich kein anderer nachahmen kann, der da nicht Amazon ist.
Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben formuliert, aber wo du das gerade erwähntest mit den Zahlen aus den USA, ich kann es persönlich bestätigen, auch wenn ich mit meiner Frau zusammen immer mal wieder durchgehe, wo wir überall Abos haben. Und es ist schon mehr als einmal das Amazon Prime Abo durchgegangen. Das ist im Grunde wie Sauerstoff zum Atmen. Du hast es einfach, weil du halt, wie Hanna ja schon klar rausgearbeitet hast, das total integriert hast in dieses gesamte Ecosystem. Du weißt gar nicht, wo ordnest du das ein? Hast du das beim Einkaufen oder ist es der Konkurrent zu Netflix? Schon faszinierend, muss man wirklich sagen. Also eigentlich Teufelswerk.
Habt ihr keine Vetos?
Mir fehlt eins. Und das ist die Cookidoo-App. Das sind die Rezepte für den guten Thermomix. Da kommen wir einfach nicht dran vorbei, aus meiner Sicht. Wir haben schon viel drüber diskutiert. Ist das eine Zielgruppe? Sind das Menschen, die kochen können und dergleichen? Ich glaube, es geht bei dem Cookidoo-Ding nicht um die Kunden, die kochen können, sondern diejenigen, die sich sagen, ich folge blind den Rezepten, die mir da vorgeschlagen werden. Aber einfach nur mal so, auch hier von den Zahlen her. Bei der Cookidoo-App, die kostet 5,55 im Monat oder 66 Franken im Jahr, wird von 5 Millionen Usern genutzt. Das ist ein Turnover von 275 Millionen im Jahr. Alleine diese Zahlen zeigen einfach, was für eine Macht hinter diesem Subskriptionsmodell auch ist. Und hier wiederum auch das, was Jeff Bezos gesagt hat, du verdienst Geld, während deine Kunden deine Produkte nutzen. Du hilfst ihnen, aber du verdienst quasi wie ein Buch zu lesen, wie auf dem Kindle Fire, den wir übrigens hätten wir auch noch erwähnen können. Und diese Retention Rate liegt so zwischen 3 bis 5 Jahren. Das macht also ein Estimate von 825 Millionen bis 1,3 Milliarden Umsatz mit einer App, die dir eigentlich den Zugang gibt zu dem, was du mit dem Gerät machst. Und das sind die Rezepte. Wenn man liest, wie die Leute das nutzen und wie die Bewertungen auch darauf stattfinden, dann ist das ein sozialer und ein digitaler Hebel, der das Produkt extrem nochmal nach vorne bringt.
Ich habe mich gefragt, Hanna, als du das Thema benannt hast, was ist denn tatsächlich mein Lieblingsabo? Also welches ist das Abo, wo ich das Geld am liebsten abliefere? Das ist schon noch eine Dimension, die eine Rolle spielen kann in diesem Abo-Geschäft. Liebt der Kunde die Kunden das ihm angebotene Abo tatsächlich oder zahlt man sein Geld, weil man es einfach zahlen muss, um eine gewisse Leistung schlichtweg zu erhalten? Ich kann mir vorstellen, dass es viele Ora-Nutzer und Nutzerinnen gibt, die eben gerne zahlen, was ein wichtiger Teil ihres Lebens ist. Ich bin da viel simpler gestrickt und habe festgestellt, ich zahle am liebsten mein Geld an DAZN. DAZN bietet dir ja Abos ohne Ende an. Vollkommen differenziert kannst du da Geld abliefern. Ich liefere mein Geld nur der NHL in den USA ab. DAZN liefert das perfekte Produkt. Jedes Spiel und du kannst auch simpelst kündigen.
Ich wäre da wieder bei der Zeit online. natürlich völlig unerwartet.
Genau.
Selber Aspekt. Ja, und trotzdem muss man dazu sagen, das sind natürlich schon emotionalere Produkte, wenn es dann so um Entertainment geht oder bestimmte Vorlieben oder Themen, die man sich hereinarbeitet. Ich glaube, da ist schon eine höhere Zahlungsbereitschaft und eine höhere Freude mit im Spiel. Ich finde es einfach viel wichtiger, dass dieser Nutzen klar benannt wird. Und das zeigt sich ja eben auch in dieser Abo-Ermüdung, die man sieht, dass diese ganzen Abos, die sich nur darauf fokussieren, dass man Verbrauchsgüter in einem bestimmten zeitlichen Rhythmus eben den Kunden liefert, dass das der Nutzen sein soll oder diese Boxen, da habe ich halt mal ein viel größeres Problem mit, weil man eben doch schnell erkennt, dass das gar nicht mal so kundenzentriert und kundenfokussiert ist, als wenn man eben einen klaren Wert hat durch das Produkt, was man anbietet.
Geh nur mal ins Online-Gaming und guck dir da Candy Crush und was es alles gibt. Da schließt du zwar ein Abo ab, aber du kündigst nach 2 Tagen wieder. Die Raten, die du da an Retention rauskriegst, das ist einfach so gelegt, weil du sagst, mit Subscription kommst du am besten an den Kunden ran. Das kennt er und dann macht er das. Aber da zählt halt das, was Thorsten sagt. Bei mir ist es übrigens war es die NFL in der Preseason, die ich mir da geleistet habe und bin auch ein extremer Fan davon. Aber nochmal, ich glaube, wir leben in einer Welt, wo Subscription inzwischen middle of the road ist. Das ist nichts Besonderes mehr. Und umso wichtiger wird es, dass man sich fragt, wie man sich differenzieren kann, wenn das Subskriptionsmodell schon nichts Besonderes mehr ist, muss da halt mit der Leistung richtig beim Jonglieren.
Das war's für heute. Sind die von Hanna nominierten Kandidaten tatsächlich die Top 3 der smartesten Subskriptionsmodelle? Landet Amazon Prime zu Recht auf dem 1. Platz oder gebührt dieser Rang nicht eher der Adobe Creative Cloud oder dem Oura Ring? Oder gehören nicht Cookidoo, DAZN oder die Zeit auf das Podium? Falls ihr andere Top 3 Kandidaten seht, könnt ihr diese auf unserem LinkedIn-Channel mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu dem heute diskutierten Thema geben. Auf Wiederhören. Dun, dun, well. Der St. Galler.